freue mich, dass wir doch noch etwas mehr geworden sind.
Urlaubszeit und die Reihen lichten sich. Aber lasst uns gemeinsam die Zeit nutzen und versuchen, Gott näher zu kommen. Oder umgekehrt, lassen wir ihn an uns ran. Das ist ja eigentlich so der Sinn und Zweck von unseren Treffen, dass wir mehr von Gott berührt werden, mehr von ihm angesprochen werden, dass er in unserem Leben Dinge aufdecken, ansprechen, heilen, verändern kann, die bisher gar nicht so gut sind, die wir bisher dachten, wir müssten sie selber auf die Reihe kriegen. Das steckt tief in uns drin, oder? Dass wir denken, wir müssen die Sachen doch auf die Reihe kriegen. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die nicht irgendwann an den Punkt kommen, dass sie sagen, ich schaffe das schon. Das fängt ja mit den Kindern an, wenn sie etwas können, das ist so mit 1, 2 vielleicht, dann möchten sie das auch selber tun. Dann möchten sie nicht, dass einem geholfen wird. Gut, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ich lasse mich doch gerne bedienen. Ich bin zwar jetzt 10, aber Mama kann mir immer noch die Schnürsenkel zumachen. Finde ich gut. Der ein oder andere mag das gut finden. Aber ich denke, wir Menschen sind so gebaut, dass wir das eigentlich nicht wollen. Es ist etwas schwierig mit meinem Vater, der ist jetzt 95. Nicht, dass er es nicht könnte, aber er ist jetzt in einem Alter, wo er doch nicht mehr alles kann wie früher. Und das kann er überhaupt nicht leiden. Er vergisst, dass er manches nicht mehr kann. Und dann läuft er los, ohne Hilfe, ohne Stütze und kommt an den Punkt, dass er merkt, es geht nicht. Und da ist dieser unbändige Wille, ich krieg das hin. Das habe ich doch immer hingekriegt. Über dieses Thema möchte ich heute ein paar Gedanken mit euch teilen. Eine Bibelstelle, beziehungsweise es sind eigentlich zwei Charaktere, die da sehr schön, wie ich finde, darstellen, wie das ist mit dem Selbermachen. Mit dem Selbermachen oder sich nicht helfen lassen wollen. Schauen wir in eine dem ein oder anderen sehr bekannte Geschichte. Es gibt da zwei Menschen, die fangen schon ganz vorne in der Bibel an, beschrieben zu werden. Den einen nennt man listig oder der Listige. Den anderen nennt man der Rote. Ja, ich merke schon, die ein oder anderen wissen jetzt, worum es geht. Man kann es auch ganz einfach sagen, es geht um Jakob und Esau. Ihr wisst, Jakob, das ist der eigentliche Stammvater Israels. Man sagt immer, Abraham ist der Stammvater, aber Abraham war vor Jakob und vor Jakobs Vater Isaak. Und eigentlich ist Jakob ja der, von dem dann die 12 ausgingen. Nach denen dann die 12 Stämme Israel auch entstanden sind. Eine große Geschichte und natürlich ein großer Urvater, wie man immer sagen will. Aber wieso komme ich auf die beiden? Weil ich finde, die zwei Charaktere sind total plastisch, total beschreibend, was das auch für uns heute bedeutet. Ich lese die Geschichte, die ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört habt, weil die ganz berühmt und bekannt ist, von Jakobs Kampf am Jabbok und setze sie voraus und werde dann noch ein bisschen drumherum schauen. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam alles, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermannte oder übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Und Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob nannte die Stätte Penuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Penuel vorbeikam, ging die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück über dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt hatte. So viel zu der Geschichte. Viele Auslegungen, viele Predigten. Mir selber ist erst zum Schluss klar geworden, hier muss irgendwas tiefer liegen, als einfach nur, da ringt einer mit Gott und dann sagt er irgendwann: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist so die Oberfläche, das ist so das, was auch schon in der Sonntagsschule erzählt wird. Ja, das ist die Geschichte und oft geht es darum, den, der in der Geschichte genannt wird, erstmal so als den Urvater oder den Ahnen stehen zu lassen und alles ihm, sage ich mal, zuzutrauen und, wie sagt man das, dass man alle Ehre ihm letztendlich gibt. Aber wie ist es denn? Geht es hier wirklich um den glorreichen Jakob, der eine Nacht durchkämpft und Sieger ist? Oder geht es hier um etwas ganz anderes? Rein rhetorische Frage, ich denke, es geht um was anderes. Ich denke, es geht hier um ein Leben. Dieser Jakob hat seinen Namen bekommen, schon bei seiner Geburt. Er wurde geboren und seine Mutter merkte schon, dass er mit seinem Zwillingsbruder im Leibe der Mutter am Ringen war. So die Geschichte. Die Mutter merkte, da sind zwei Jungs in meinem Bauch, das war Rebekka, und fragte, was soll das werden, wenn sie jetzt schon anfangen, gegeneinander zu kämpfen. So hatte sie den Eindruck. Und Gott sagt ihr, ja, aus denen werden zwei Völker hervorgehen und sie werden letztendlich auch immer im Clinch sein. Aber der Jüngere wird der sein, der herrscht, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist vor der Geburt schon ihr gesagt worden und es steht auch so in der Bibel. Man muss nur 3, 4 Kapitel vorher mal gucken. Und dann kommen die beiden zur Welt und Esau ist der Erstere und weil er rötliche Haare hat, wird er der Rote genannt. Esau eben. Und der Zweite hat irgendwie die Ferse seines Bruders in der Hand, warum auch immer, ich finde das jetzt nicht so außergewöhnlich. Vielleicht ist das auch angedichtet worden hinterher. Er wird Fersenhalter genannt. So könnte man jetzt den Namen Jakob oder Jakuf, wie das im Hebräischen wohl heißt oder betont wird, auslegen. Aber Jakob heißt auch der Listige. Es wird angenommen, dass es eher wohl der Listige ist. Und so fängt sein Leben an und er ist der Liebling der Mama, wie das so oft ist, ne? Und Esau, der ist mehr der, der rausgeht, jagt und das raue Leben liebt und auch gegerbte Haut hat, der ist mehr dem Vater zugetan oder umgekehrt, der Vater mag ihn lieber. So. Der bringt auch immer leckeres Wild mit nach Hause und das ist nach dem Herzen des Vaters. Und doch erfüllt sich auf merkwürdige Weise die Verheißung, die Gott schon seiner Mutter gesagt hat. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und dann geschieht Folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Situation hattet, wo ihr völlig ausgehungert wart. Also ich meine so richtig ausgehungert. Mal so vielleicht ein, zwei Tage gar nichts gegessen habt. Und wo man so das Gefühl hat, wenn ich jetzt nichts esse, dann kippe ich um. Oder dann geht es einfach nicht weiter. Und jetzt stellt euch die Situation vor, ihr kommt nach Hause und es riecht verführerisch. Es hat jemand was gekocht. Euch läuft schon das Wasser im Mund zusammen und ihr seht die Rettung nahe vor euch. Und dann sagt ihr, oh, gib mir bitte was von dem Essen. Und dann steht da einer und sagt, naja, aber nur wenn du mir dein Erbe gibst. Wow, jetzt sind das junge Burschen gewesen, 20, vielleicht 25, 30, ich weiß es nicht. Das Erbe, boah, ja, da dauert es noch 50, vielleicht 100 Jahre, zu der Zeit wurde man ja sehr alt. Ja, was macht man da als ausgehungerter Wolf, der mal nach Hause kommt und zwei Tage gejagt hat und jetzt aber keine Zeit mehr und keine Kraft mehr hat, sich das Wild zuzubereiten? Man sagt, gib her, ist mir egal. Das wird von Esau berichtet. Und Jakob ist der, der das Gericht gekocht hat. Und im Grunde ist das exemplarisch für das ganze Leben der beiden. Jakob ist der, der weiß genau, dass sein Bruder da wahrscheinlich abwinken wird. Und Esau ist der, der sagt, was nützt mir das Erbe oder das Erstgeborenenrecht, was ja gleichgesetzt ist. Das Erstgeborenenrecht hieße ja, dass das Erbe auf den Erstgeborenen übergeht. Und in dem Falle wäre es dann auf Jakob übergegangen. Also, das interessiert jetzt nicht. Ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt. Ich nehme mir das jetzt. Also, ist ihm alles Weitere egal, alles Verheißungen oder alle Zusagen, die sonst so vielleicht unausgesprochen da sind, die schlägt er in den Wind für den Moment, für den Augenblick, für den Genuss jetzt. Wie heißt das komische Sprichwort, Venedig sehen und sterben? Oder es gibt so ein Sprichwort, mag davon halten, was man will, aber das drückt so diese Haltung aus. Hier habe ich jetzt die Gelegenheit, das zu erleben. Dafür lohnt es sich, selbst wenn ich hinterher sterbe. Für mein Leben gern. Diese Haltung bringt Esau am Ende genau um das, was ihm da nicht so wichtig ist. Sein Erstgeburtsrecht und später, das ist eine andere Geschichte, auch noch um seinen Segen. Das ist auch wieder sowas. Jakob schafft es auf Drängen seiner Mutter, dass der Vater ihn segnet und nicht Esau. Weil sein Vater Isaak hat Angst, dass er bald nicht mehr leben wird und denkt, er klärt es lieber jetzt. Und dann passiert genau das. Jakob schafft es mit Hilfe dem, was seine Mutter ihm vorschlägt, sich den Segen zu erschleichen. Vielleicht kennt einer die Geschichte, oder die meisten könnt ihr auch nachlesen, im Kapitel 27. Also Jakob schafft es, den Segen des Vaters zu erben, zu erschleichen. Und als dann Esau kommt und will den Segen des Vaters haben und er merkt, da war schon jemand, ist er natürlich völlig am Boden zerstört. Das macht ihm nun wirklich zu schaffen. Und dann sagt er, das ist im Vers 35, Kapitel 27, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Er heißt zu Recht Jakob, er hat es sich erschlichen. Und das Leben geht weiter so, wenn man sieht, Jakob muss natürlich fliehen, weil das, was er dort getan hat, führt dazu, dass der Bruder ihn eigentlich umbringen will. Also, auf den Rat seiner Mutter wiederum, flieht er weit weg, damit die Jahre vergehen und der Zorn von Esau sich legen möge. Wir haben es hier mit einem Menschen zu tun, der zwar listig ist und durch List scheinbar viel gewonnen hat, aber der auch auf der Flucht ist, der Angst haben muss um sein Leben. Und das ist die Vorgeschichte. Jakob selber wird dann bei seinem Onkel auch wieder einen finden, der noch listiger ist als er. Weil der schafft es, ihn 2x7 Jahre sozusagen für nichts arbeiten zu lassen, um dann die Töchter heiraten zu können. Eigentlich will er nur eine Tochter, aber die andere gibt der Schwiegervater ihm gleich dazu und überlistet ihn auch an dieser Stelle. Also vom Charakter her ein Listiger, der selber mit Listigen überlistet wird. Das ist der Charakter Jakobs. Ihr merkt, ich komme wieder zurück auf den Anfang, er versucht es selber. Er versucht es in die eigene Hand zu nehmen. Das, was er da alles erschleicht und mit List erreicht, hat er aus dem Versuch, sein Leben selber zu bauen, bekommen. Und er hat keinen Frieden damit. Er muss fliehen und alles in der Ferne nützt nichts. Er muss wiederum List anwenden, damit er überhaupt einen Lohn bekommt für die 14 Jahre und nicht nur die Tochter des Onkels Laban. Und so kommt er nun an diese Stelle, wo diese gerade gelesene Schriftstück, wo diese Bibelstelle stattfindet, an diesen Fluss Jabok. Das ist ein Zufluss zum Jordan, nördlich vom Toten Meer. Also gar nicht weit weg so von der Geschichte, die auch später im Neuen Testament spielt. Und jetzt kann man davon ausgehen, eine Sache muss ich noch erzählen, vielleicht vorher. Was passiert hier, als er diese Nacht erlebt? Er ist auf dem Rückweg. Er ist auf dem Rückweg zu seinem Bruder. Er möchte sich mit seinem Bruder versöhnen und hat natürlich die Hoffnung, dass sein Bruder ihm nicht mehr gram ist. Aber er weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz schön anstrengendes Leben, auf der Flucht zu sein, im Unfrieden zu sein, nicht zu wissen, trachtet mir mein Bruder noch nach meinem Leben, zu wissen, das, was ich getan habe, war nicht so ganz toll, auch wenn es dazu geführt hat, dass er mittlerweile großen Reichtum hat. Er hat ja mittlerweile nicht nur 2 Frauen, er hat auch 11 Kinder und eine Menge an Vieh. Er ist eigentlich richtig gut im Besitz, gut betucht, würde man heute sagen, oder eben reich. Ihm fehlt an nichts, äußerlich. Aber es ist alles kaputt. Er war in der Ferne, Haran liegt jetzt nicht gerade um die Ecke. Das ist schon ein bisschen weiter weg von dem Gebiet, wo Esau lebt. Und er hatte keinen Frieden und er hatte Angst. Es nützt also alles nichts. Alles, was er selber versucht hat und erkämpft hat, bringt ihm nichts. Und dann gibt es da die interessante Stelle, wo er letztendlich dann Vorbereitungen trifft für die Begegnung mit seinem Bruder. Und das ist genau der Punkt, wo dieser Kampf stattfindet. Wieder ist er listig und wieder sagt er, ich will es am besten so machen, dass ich meinem Bruder erstmal Geschenke vorausschicke. Er teilt große Stücke seiner Herde ein, macht dann, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Portionen davon und seinen Dienern erzählt er, wenn mein Bruder kommt, dann sagt ihm, das gehört deinem Diener. Er will es dir schenken. Also er will so Stück für Stück sich so ein bisschen die Versöhnung mit seinem Bruder erkaufen. Auch wieder sehr schlau gemacht eigentlich. Aber man merkt auch, das, was er vorher erlebt und was ihm widerfahren ist in einem Traum, wo Gott letztendlich ihm sagt, hab keine Angst, das kann er gar nicht so richtig annehmen. Dem traut er nicht so. Er ist der Mann, der es selbst in die Hand nimmt. Und dann schickt er eben auch seine Frauen und seine Kinder voraus. Er schickt alle weg und vorher haben wir gelesen, die eine Frau bringt er über diesen Fluss, über diesen Jabbok und selber geht er zurück, weil er auch denkt so, das ist ja nur eine Sache zwischen mir und meinem Bruder. Warum sollen die anderen jetzt umkommen? Denn er hat gehört, Esau kommt mit 400 Leuten. Und wenn du weißt, dass du einem was angetan hast und der kommt mit 400 Leuten auf dich zu, dann bleibst du auch nicht ruhig. Und dann fürchtet sich Jakob sehr. Und dann betet er in dieser Situation. Wir lesen das im Vers 10 des Kapitels 32. Und da betet er: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, also ist ja Abraham ist ja der Großvater, aber egal, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter, samt den Kindern. Du hast doch gesagt, ich will dir wohltun und deinen Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Und dann nimmt er das eben in die Hand und macht dann Geschenke für seinen Bruder, weil er denkt, den beschwichtige ich mal. Aber interessant ist doch, dass er betet zu Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak. Wenn ihr genau hinhört, merkt ihr, dass er hier eigentlich noch nicht so ganz an Gott dran ist. Sonst würde er ja schlecht sagen, Gott meines Vaters oder meines Großvaters. Und er findet auch, eigentlich hat er es ja nicht verdient. Und so ein bisschen klingt an, dass er begreift, vielleicht ist dieser Gott meines Vaters und meines Großvaters doch mehr an meinem Leben. Jetzt könnte man sagen Schuld, aber das ist ja falsch. Hat doch mehr mit meinem Leben zu tun, als ich bisher dachte. Es fängt sich an, was zu wenden hier. Und interessant ist auch, dass er jetzt seinem Bruder entgegenkommen will und dann die Botschaft sagt, diese ganzen Herden hier gehören deinem Knechte Jakob. Der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. Das sollen die Knechte vorne sagen, damit schon mal gute Stimmung herrscht. Es sind 14 Jahre vergangen seit dieser Überlistung, seit diesem ungeheuren Betrug. Und das gebetet er dem Zweiten, dem Dritten. Und er selber möchte ganz zum Schluss dann kommen, so dass er möglichst viel dazwischen noch hat. Und dann kämpft er in der Nacht und alle denken so, ihm war klar, dass das Gott ist. Und ich finde, es ist überhaupt nicht klar. Wenn man den Text genau liest, sieht man, dass er in der Nacht, als er da alleine an dem Flussufer hängt oder bleibt, dass er überhaupt nicht weiß, wer da mit ihm ringt. Hier steht ja nur, ein Mann rang mit ihm, solange bis die Morgenröte anbrach. Was denkt ihr denn, was er da gefühlt hat? Ja, das ist jetzt Gott. Ich muss jetzt durchhalten. Eine Nacht und dann geht das schon. Wenn ich nur standhaft bleibe und stark, dann. Ne? Das könnte man jetzt denken, aber ich kann mir vorstellen, dass Jakob unglaubliche Angst hatte, das ist Esau, der mit mir kämpft, der mich hier unterkriegen will oder gar töten, immer noch. Und als dann der Mann sieht, dass er ihn nicht übermochte, das heißt, so viel wie der mit ihm kämpft, merkt, er kann ihn nicht überwinden. Jetzt kann man sagen, ja, wie denn überwinden? Entweder ist er stärker oder ist er es nicht. Eigentlich ist das so, bei Kämpfen entscheidet sich ja relativ schnell, denke ich, ne? Wer dann Gewinner ist. Und die ringen eine ganze Nacht. Also das kann mir doch keiner erzählen hier. Irgendwie muss da tiefer gedacht werden. Und ich denke, das ist genau das. Er ringt die ganze Nacht mit dem Menschen, der es bisher selber gemacht hat, der listig war, der sich seinen Reichtum erschlichen hat, der im Grunde genommen zwar was gemacht hat, aber dann selber wieder listig war, um seinen gerechten Anteil wieder zu bekommen. Also der Mensch, der bisher gedacht hat, es kommt nur alles auf mich an und dass ich klug bin und stark. Mit dem ringt hier einer. Und ja, irgendwann muss auch Jakob dann vielleicht gedacht haben, ja, wer ist denn das, der da mit mir ringt? Und darum fragt er auch, wer bist du denn, wie heißt du denn? Aber der andere fragt ihn auch. Und als der dann fragt und er sagt, ich heiße Jakob, passiert ja auch gleichzeitig etwas, dass er zugibt letztendlich, dass er der ist, der er genannt wird. Das heißt, hier könnte man jetzt vermuten, was hier aber nicht steht, aber man könnte vermuten, dass Jakob ein Stück begreift, ich bin Jakob, ich bin der Listige. Das ist mein Leben, das ist mein Charakter. Das ist jetzt eine weite, große Geschichte. Ich möchte den Bogen nicht verpassen zu dem, was uns betrifft. Wir selber sind ja auch die, die teilweise listig handeln, zu unserem Vorteil. Vielleicht das ein oder andere Mal eine Notlüge gelten lassen möchten. Keine Ahnung. Es gibt entweder nur eine Wahrheit oder eine Lüge, aber eine Notlüge, das ist ja so ein Versuch, das Ganze zu verniedlichen, bleibt eine Lüge. Jakob war sich nicht zu schade, auch mal zu lügen. Wir selber stecken in uns manchmal fest und müssen vielleicht auch an den Punkt kommen, zu erkennen, wir haben es selber versucht, wir haben es aus eigener Kraft versucht. Und vielleicht hast du auch was errungen, denn Jakob ist ja nicht arm oder erfolglos. Man könnte ja sagen, erfolgreicher Geschäftsmann, das hat er geschafft. Ob das jetzt deswegen besser ist, das lasse ich mal dahingestellt. Aber auch wir sind die, die erlöst werden müssen von dem, was wir denken, was unsere Bestimmung ist. Auch wir müssen vielleicht an den Punkt kommen zu sagen, ja, das bin ich, aber so werde ich nicht bleiben wollen. Jakob sehnt sich nach Versöhnung. Jakob möchte nicht mehr fliehen, möchte nicht mehr unversöhnt mit seiner Verwandtschaft leben. Er möchte Frieden. Je älter man wird, desto wichtiger wird es vielleicht. Ist ja auch gut so. Da wollen wir doch hin. Und Gott spricht in sein Leben und er begreift es noch nicht so richtig. Gott ist mit ihm und er denkt trotzdem, ich muss es selber. Und dann merke ich, hey, das ist ja mein Leben. Das, was ich immer selber versucht habe, was ich immer selber machen wollte, was mir vielleicht auch geglückt ist, was mir Reichtum gebracht hat oder was auch immer, das ist ja gar nicht das Wesentliche. Das will ich ja vielleicht auch gar nicht mehr. Und dann kommt es in einer Nacht und ich werde angefochten und ich muss ringen. Und ich ringe im Grunde genommen mit mir selbst und meinem Anspruch an mich. Man muss sich doch ins Zeug legen. Und vielleicht ringe ich auch damit zu erkennen, dass es da einen Gott gibt, der nicht nur der Gott meiner Väter, meiner Eltern oder eines Sonstigen ist, sondern ein Gott, der auch mein Gott sein will. Der Gott, der über mein Leben sagen kann, du sollst gesegnet sein. Der Gott, der das auch vermag. Der Gott, der, ob du listig bist oder nicht listig, ob du geschickt bist oder fleißig oder faul, der letztendlich sagt, wenn ich sage, ich bin mit dir, ich schütze dich und ich begleite dich, dann brauchst du dir keine Angst zu machen, keine Sorgen zu machen, dann brauchst du keine Angst zu haben. Dass ich neu schaffe, dem zu vertrauen, der viel größer, so unendlich viel größer ist, als ich mir das je vorstellen kann. Da kommt dieser reiche Jakob und kommt an den Punkt, dass er plötzlich sagt, ich habe mit Gott gerungen. Ja, Gott hat ihm widerstanden, weil Gott wollte endlich, dass Jakob aufhört, in seinen in ihm gefangenen Strukturen zu verhaftet zu bleiben und anfängt, ganz auf Gott zu vertrauen. Und das ist auch für dein Leben wichtig, dass du anfängst, ganz auf Gott zu vertrauen. Es ist deine Geschichte. Es ist unsere Geschichte. Es ist Jesus, der sagt, lass dich doch versöhnen. Lass dich versöhnen mit unserem Vater im Himmel. Es ist möglich. Es ist machbar. Du kannst heraus aus deinem verlogenen Leben, vielleicht auch aus deinem Hamsterrad, in dem du drinsteckst und denkst, ich muss immer weiter ackern. Der andere vielleicht aus seiner Faulheit, dass er denkt, so können doch die anderen machen. Egal, wo du steckst, Gott möchte, dass du davon frei wirst, dass Friede einkehrt. Das ist sein Ziel. Und das sehe ich in diesen beiden Charakteren sehr schön. Der eine lebt nur für den Augenblick, ist bereit dafür, alles in den Wind zu schießen. Keine gute Idee. Das bringt am Ende nur Unfrieden. Und es ist auch tatsächlich so gekommen, dass die Nachfolger Esaus letztendlich mit den Israeliten gar nichts mehr zu tun hatten. Es ist eine Kluft entstanden. Und der andere, der erst noch dahin kommen muss, dass er Vertrauen findet und sagen kann, mein Gott, nicht der Gott meiner Väter, mein Gott. Jesus hat diese Perspektive eröffnet. Jesus ist der, der dich heute fragt, willst du dein Leben weiter aus deiner Kraft führen oder darf ich dich segnen? Segen heißt ja nicht so, du wirst jetzt überschüttet mit Gold. Das ist ja Quatsch. Also Jakob hatte genug, darum ging es ja gar nicht. Nein, Segen heißt, das, was du tust, kann gelingen und wird gelingen. Es ist einer da, der mit dir ist. Einer, der stärker ist als jeder andere Mensch. Und auch im normalen Leben merkt man ja, wenn man jemanden zur Seite hat, ist das schon eine ganze Menge Mehrwert. Aber es ist eben nicht alles. Vertrauen wir dem Großen, dem Herrlichen, dem wunderbaren Gott Jakobs und Abrahams. Vertrauen wir doch Jesus, unserem Bruder und Freund. Geben wir ihm die Chance. Selbst wenn wir hinterher an irgendeinem Körperteil hinken mögen, ist nicht so schlimm. Lieber hinkend ins Himmelreich als gesund in die Hölle gehen. Amen.